Franz Bakker, Wie wir beten dürfen. Predigten über das christliche Gebetsleben. Gelesen von Peter Heinrich. Kapitel 1: Einsam beten. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird es dir öffentlich vergelten. Matthäus 6, Vers 6. Im Grunde der Sache steht ein jeder allein. Wer wirklich zu sich kommt, der muss mit dem Dichter von Psalm 25 bekennen: Ich bin einsam. Psalm 25, Vers 16. Unsere tiefste Einsamkeit besteht eigentlich darin, dass Gott uns fehlt. Seit die Pforte des Paradieses hinter uns verschlossen ist, gehen wir unseren Weg allein. Allein sind wir im Leben, allein sind wir auch im Sterben. In den schwersten Schlägen haben wir keine Zuflucht. Wir können einander auch nicht helfen, wenn bald der größte Schlag fällt. Dennoch gibt es durch Gnade noch eine andere Einsamkeit. Es ist die Einsamkeit des Kämmerleins, des verborgenen Umgangs mit Gott im Gebetsleben eines Kindes Gottes. Das ist eine Einsamkeit, die man gegen alle Gesellschaft der Welt nicht tauschen will. Selbst wenn man sich dort unglücklich vor Gott fühlen sollte, ist sie immer noch der beste Platz, den ein Mensch auf dieser Erde finden kann. Doch wie sehr war das Licht des einsamen Gebets in den Tagen des Lebens Christi auf der Erde verfinstert? Es gab wohl Beter. Die Pharisäer beteten sogar an den Straßenecken. Aber ach, es war nur ein zur Schaustellen, mit dem sie von den Menschen gesehen werden wollten. Vielleicht haben die Menschen der damaligen Zeit über den Pharisäer gesagt: Was hat dieser Mann doch für ein Gebetsleben? In Wirklichkeit hatten sie jedoch nie verstanden, dass das Gebet eine Sache zwischen Gott und der Seele allein ist. Denn in die wahre Gebetsgemeinschaft sind letztlich nur zwei einbezogen: Gott und der Sünder. Du aber, sagt Christus, geh in dein Kämmerlein. Das ist eine Lektion, die auch in unserer Zeit noch gelernt werden muss. Denn was würde es uns nützen, wenn wir die größten Gebetsgaben hätten, um unter den Menschen vorzubeten und der verborgene Umgang mit Gott uns doch fremd wäre? Wenn wir, ganz gleich, wer wir sind, nicht persönlich gelernt haben, was Beten ist, dann werden wir im Sterben einem unbekannten Gott begegnen. Gibt es noch Kämmerlein? Und hier geht es nicht um die Welt. Es ist wohl bekannt, dass dort die Knie nicht gebeugt werden. Es geht um die Wohnungen derer, die von Kindesbeinen an wissen, dass ein Gott im Himmel ist. Gibt es dort noch Gebetskämmerlein? Es ist wohl selbstverständlich, dass Christus hier kein spezielles Gebetskämmerlein in unserem Haus meint. Auch dort könnte es an einem betenden Herzen fehlen. Vielmehr geht es um die Frage: Ist noch Gebetsleben vorhanden, einsam, persönlich, zwischen dem Herrn und unserer Seele? Gibt es noch Plätze in unserer Wohnung, wenn es auch nur ein Keller oder Speicher sein mag, wo der goldene Faden des Gebets eine Verbindung zwischen dem Himmel und der Erde herstellt? Durch das Gebet werden ja Himmel und Erde miteinander verbunden. Das kann selbst bei der Arbeit möglich sein. Nehemia betete, während er mit dem König sprach. Wir können getrost sagen, dass man kein Seelenleben kennt, wenn einem das Gebetsleben in der Einsamkeit fremd ist. Das Gebet ist schließlich das Atemholen der Seele. So wenig wie der Körper ohne zu atmen leben kann, so wenig kann eine Seele ohne Gebet leben. Ein Bergarbeiter muss sterben, wenn im Bergwerk keine Verbindung mit der Luft von oben mehr da ist, so gibt es auch für das geistliche Leben keinen Atem, wenn keine Verbindung mit dem Himmel da ist. Diese Verbindung ist nun das Gebet. Geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu. Ja, die Tür muss hinter uns verschlossen werden. Die Tür der irdischen Betriebsamkeit, die Tür dessen, was wir zu sein scheinen und in Wirklichkeit doch nicht sind. All jene Türen, die das wahre Gebet verhindern können. Die Tür muss geschlossen werden, denn hier liegt alles so persönlich und zart da. Hier kann man die Gegenwart seiner Frau nicht ertragen. Hier will auch die Frau allein sein. Hier will ein Sohn oder eine Tochter von den eigenen Eltern nicht wissen, was sie dem Allmächtigen bekennen. Hier ist jeder vor dem Angesicht Gottes allein. Wenn es richtig steht, dann ist man hier geistlich entkleidet in all seinem Elend und Jammer, entblößt in Sünde und Schuld, nackt vor dem Allsehenden. Hinter den verschlossenen Türen. Dort liegen die ersten und die letzten Kämpfe. Dort legte König Hiskia den Brief der Feinde vor Gott offen. Dort wird das Herz ausgeschüttet. Dort fehlt es häufig dem am wenigsten Redegewandten, nicht an Worten. Dort spricht der Gelehrteste die Sprache eines Kindes. Dort ist ein Gebet auch nicht zu kurz oder zu lang. Dort kann man manchmal gar nicht aufhören, am Thron der Gnaden zu verweilen, und dort ist auch ein Seufzer, mehr als 1000 Worte. Dort kann der Himmel so niedrig sein. Dort kann man das vor Gott loswerden, was man bei den Menschen nicht los wird. Ja, dort kennt der Herr die Seinen. Ihre Namen sind droben bekannt, ihre Tränen werden in seiner Flasche aufbewahrt, ihr Seufzen auf seinem Herzen gewogen. Er kennt ihren Kampf, er kennt ihre Sorgen, er hört jedem persönlich zu, als ob er auf der ganzen Erde nur ein Kind hätte. Der wahre Beter ist bei Gott bekannt. Christus selbst hat seiner Kirche das Vorbild des einsamen Gebets gegeben. Wie oft ging er allein auf einen Berg, um zu beten? Wenn der große Christus auf die verschlossenen Türen nicht verzichten konnte, wie soll dann ein armer Sterblicher darüber hinauskommen? Christus hatte dem Vater nichts zu sagen, was andere nicht wissen durften. Er musste keine einzige verborgene Sünde bekennen. Wie viel mehr benötigt dann ein Sünder das Kämmerlein, denn dort muss man so vieles bekennen, was andere nicht zu wissen brauchen. Es gibt dort auch so viele Nöte und Anfechtungen, die andere nicht verstehen. Zu den Pharisäern, die in den Augen der Menschen so viele Gebetsgaben hatten, wird einmal gesagt werden: Ich habe euch nie gekannt. Matthäus 7, Vers 32. Sie sind nämlich nie wahrhaftig vor Gott allein gewesen. Doch von den einsamen Betern steht geschrieben: Dein Vater, der im Verborgenen ist, wird es dir öffentlich vergelten, Matthäus 6, Vers 6. Am Tag der Tage werden sie ans Licht kommen, die verborgenen Beter, auch wenn sie oft Seufzende sind, auch wenn sie sich selbst nicht Beter zu nennen wagen, auch wenn sie den Vaternamen nicht auszusprechen wagen. Sie werden doch keinem fremden Gott begegnen, denn dann ist dort derselbe Gott des Kämmerleins. Der Herr selbst wird sie an jenem Tag voneinander scheiden, die Scheinbeter und die wahren Beter. Die ersten werden sich darüber verwundern, dass sie nicht zu den Schafen gestellt werden. Sie werden sagen: Herr, haben wir denn nicht auf der Erde deinen Namen angerufen? Die Letzten werden sich ewiglich darüber verwundern, dass sie nicht zu den Böcken gestellt werden. Jener Tag bringt alles ans Licht, allen Schein, alle Wahrheit, und dann werden viele Erste Letzte sein und viele Letzte Erste. Vergleiche Matthäus 19, Vers 30. Sicher, dieses Gebetsleben ist nicht an jedem Tag des Jahres einfach so da. Dieses Leben funktioniert nicht automatisch. Dafür ist es zu zart und zu heilig. Das Herz kann so kalt sein, dass kein Gebet aus ihm hervorkommen kann. Und der Himmel kann so verschlossen sein, dass kein Gebet durchkommen kann. Der wahre Beter muss es zu seiner Schande und zu seinem Schmerz immer mehr lernen, dass er nicht beten kann. Dann wird es so, wie jemand es sagte: Ich hatte meine Hände beide in der Stille der Nacht zum Himmel erhoben, gefaltet und gewartet. Ich konnte nicht mehr bitten, klagen, ich konnte nicht mehr erwähnen, wie arm meine Seele war. Und doch will so jemand nicht das Unglück im Kämmerlein mit allem Glück in der Welt tauschen. Lieber dort unglücklich sein, als in der Welt glücklich. Dann will Daniel lieber in die Löwengrube hinein, als aus dem Kämmerlein heraus. Haben Sie, lieber Hörer, liebe Hörerin, auch ein Kämmerlein? Wenn die Böden Ihres Hauses reden könnten, könnten Sie dann von gebeugten Knien berichten? Würden Sie die Mauern Ihres Hauses als Zeugen anrufen, wenn es um Ihr Gebetsleben geht? Wenn Ihre Türen einmal reden könnten, könnte man Sie dann fragen, ob sie schon mal hinter Ihnen verschlossen werden? Seien Sie einmal ehrlich, was müssten Ihre Mauern und Türen dann sagen? Der Herr hat Lust an der Wahrheit im Innern, Psalm 51, Vers 8. Und darum ist dies eine Sache, die allein Gott und Ihnen selbst bekannt ist. Wie sind Sie denn bei Gott bekannt? Aber, so wird jemand sagen, kann man dann schon seines Heils gewiss sein, wenn man nur diese einsamen Orte kennt? Darüber sprechen wir in den nächsten Kapiteln mehr. Doch müssen wir schon jetzt sagen, dass es dann schlecht aussehen muss, wenn uns dieses verborgene Aufsuchen des Kämmerleins fremd ist. So schlecht, dass selbst das erste Zeichen geistlichen Lebens noch fehlt. Und dennoch haben sie von Gott, ihrem Schöpfer, Knie bekommen, um sie zu beugen, Hände, um sie zu falten und einen Mund, um ihn anzurufen. Oh gewiss, es muss noch ein Herz hinzukommen, um zu beten, und das fehlt uns allen von Natur aus. Gleichwohl wird ein gebetsloser Mensch in der Verlorenheit bekennen müssen: Ich habe nicht gewollt. Das werden sie dann sagen müssen. Denn niemand geht verloren, weil er zu viel von Gott erbeten hat, wohl, weil er zu wenig erbeten hat. Auch wenn es dann nur das Gebet um ein Gebet wäre, mit den Jüngern, die sagten: Herr, lehre uns beten. Lukas 11, Vers 1. Was ist die Kirche ohne das Gebet? Nicht mehr als eine Armee ohne Waffen. Das Gebet ist die Kraft der Kirche Gottes. Leider auch ihre Schwäche. Denn unter dem Volk ist häufig keine Zeit, keine Lust und kein Herz zum Beten da. Oh, diese Gebetslosigkeit! Welch ein Rückgang kann dadurch im Gnadenleben stattfinden! Und dies verglichen mit der ersten Zeit, als sie gleichsam bei jedem Schritt den Herrn benötigten. Häufig muss ein Kind Gottes mit Scham darauf zurückblicken. Was gehen Sie heute oft an der Tür Ihres Kämmerleins vorbei, wo Sie früher darin eintraten? Ist denn nach empfangener Gnade keine Gnade mehr nötig? Fürwahr, eine Ursache der geistlichen Dunkelheit ist die Gebetslosigkeit. Und doch ist das eine sehr bedrückende Zeit. Als ich schwieg, sagte David, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, Psalm 32, Vers 3. Sein Mund schwieg, aber sein Herz schrie. Oh, dieses Schweigen, die Seele muss darunter verzehrt werden. Und das gegenüber einem Gott, der es selbst in seinem Wort gesagt hat: Schüttet euer Herz vor ihm, vor Gott aus. Psalm 62, Vers 9. Wie kalt, wie bedürfnislos, wie verdorben und wie schlecht dieses Herz auch sein mag. Ein Sohn begann Mangel zu leiden, aber er durfte glücklicherweise jeden Tag bei seinem Vater Essen holen, so viel wie er mit seiner Familie benötigte. Irgendwann bat er allerdings seinen Vater, nun für eine Woche Proviant mitnehmen zu dürfen, weil er es leichter fand. Dann brauchte er nicht jeden Tag wiederzukommen. Doch der Vater sagte, »Nein, denn ich sehe dich so gern jeden Tag.« Noch viel lieber sieht Gott der Vater gerne jeden Tag sein Kind am Thron der Gnade. Der Herr hat kein Volk mit Vorrat. Hier geht es so wie bei der Witwe in Sarpat. Als Elia ihr sagte, dass Gott sie am Leben erhalten würde, kam kein Vorrat mit Ballen voll Mehl und Gefäßen voll Öl. Nein, dann musste sie sich jeden Tag mit einer Handvoll Mehl und ein wenig Öl begnügen. Sie blieben dort in Sarpat sogar so arm, wie sie waren. Aber ihre Armut wird nun ihr Reichtum. Arm und doch reich. Nichts habend und doch alles besitzend. Wo wird dies aber ansonsten gelernt, als nur im Kämmerlein? Darum hält der Herr sein Volk arm und klein. Armut verbindet. Reichtum entfernt. Was gäbe es doch mehr Zartheit, mehr Kleinheit, mehr Liebe, mehr Lehre, mehr Kraft und mehr Licht, wenn die Kirche Gottes sich länger an diesen Orten aufhielte? Und was würde dann erst mehr Glanz von der Kirche ausgehen? Als Mose bei dem Herrn gewesen war, strahlte sein Angesicht von der Ausstrahlung Gottes. Das Volk konnte es an Mose sehen. Das war zwar eine besondere Gunst, die Mose zuteil wurde, aber im Grunde der Sache verhält es sich doch nicht einmal bei dem kleinsten Kind Gottes anders. Denn es ist sichtbar, wenn jemand bei dem Herrn gewesen ist. Welch selige Zeiten sind doch diese Zeiten der Einsamkeit. Dort schenkt Gott dem Beter das, was die Welt nicht geben kann. Jemand sagt auf seinem Sterbebett, dass er bald keinem unbekannten Gott begegnen werde. Wo hat er diesen Gott kennengelernt? Im Kämmerlein.